Sie hören Auszüge aus einer Lesung mit den Autoren Boris Koch, André Wiesler, Christoph Hardebusch und Bernhard Hennen. Aufgezeichnet in der Ludwig-Buchhandlung im preußischen Wartesaal des Leipziger Bahnhofs im März 2009. Zu Beginn liest Boris Koch aus dem All-Age-Fantasy-Roman Der Drachenflüsterer, erschienen im Jahr 2008 im Heine Verlag.
Ben war 11 Jahre alt und erkältet, als er den Ordensritter auf dem befreiten Drachen durch Trollfurt reiten sah. Milde Herbstwinde wehten von den schneebedeckten Berggipfeln herunter und die ersten bunten Blätter sammelten sich raschelnd im Rinnstein der grauen Hauptstraße. Der Drache hatte kohlschwarze Schuppen und war bestimmt 10 Schritt lang. Sein mit kantigen Hornsplittern übersäter Schwanz schrappte zwischen den verdreckten Fahrrinnen über das Pflaster. Die Schulterknubbel hinter seinem kräftigen Hals waren frisch vernarbt. Hier hatten ihn bis vor kurzem Samos fluchbeladene Flügel versklavt. Nun war er flügellos und frei. Freundlich blickten die großen hellgrünen Augen über die lange Schnauze in die Welt. Zugleich strahlte sein majestätischer Körper Stärke und Macht aus. Voller Ehrfurcht und atemlosen Staunen lief Ben mit einer Handvoll Jungen neben dem Fremden her. Hinter ihnen ritt eine schöne junge Frau mit golden schimmerndem Kopfschmuck auf einem schwarzen Pferd und führte einen mit allerlei Gepäck beladenen Schimmel am Zügel. Doch Ben beachtete sie nicht. Er hatte nur Augen für den Drachen und seinen Ritter. Dieser trug keinen Helm, die langen dunklen Haare wehten im Wind und das erschöpfte, kantige Gesicht war unrasiert. Sein Kettenhemd aus wertvollem gedämpften Blausilber schimmerte selbst an diesem bewölkten Tag hell und klar, auch wenn es nicht von selbst leuchtete, wie reines Blausilber, das im tiefen Fels ruhte. Kein Rost, kein Schmutz, kein Schatten konnte den Glanz vom Blausilber trüben. Die rote, ärmellose Tunika mit dem stilisierten gelben Drachenkopf, dem Symbol des Ordens, war von Reise und Kämpfen verdreckt. Doch der Ritter lächelte und winkte den Kindern zu, und Ben war sicher, dass er gerade ihn besonders lang angesehen hatte. Deshalb nahm Ben all seinen Mut zusammen und näherte sich dem Drachen im Lauf, berührte die schwarzen Schuppen, die sich ganz kühl und rauer anfühlten, als er gedacht hatte. Nicht so glatt wie ein perfekter Flussstein oder gar ein Fingernagel, fast wie die Hornhaut auf seiner Fußsohle, nur noch härter und unverletzbar. Die Berührung kribbelte, so aufgeregt war Ben, und er zog die Hand schnell wieder zurück. Dabei musste er niesen. Die anderen Jungen hatten es gesehen und drängten ihn nun ab, um ihrerseits den Drachen zu berühren. Sie schoben ihn einfach zur Seite, wie immer, wenn er ihnen im Weg war.
»Vorsicht, Kinder«, brummte der Ritter, als das Gedränge um ihn zu eng wurde. Nicht, dass einer unter Nachthimmels Füße stürzt.
Nachthimmel. Lautlos wiederholte Ben den Namen des Drachens, flüsterte ihn sich vor, während er von den zurückweichenden Jungen noch weiter abgedrängt wurde und sich ein trockener Husten seiner Kehle entrang. Neugierige Mädchen wurden von ihren besorgten Eltern zurückgehalten, welche ebenfalls auf die Straße geeilt waren, um den Ritter zu betrachten und ihm Grußworte zuzurufen, die er freundlich erwiderte. Viel zu lange war kein Mann des Ordens mehr hier gewesen. Auf dem Marktplatz bog der Ritter in die alte Handelsstraße ein, die den rauschenden Dern hinabführte, hinaus aus der Stadt, vorbei an Weiden und Feldern und dann durch den Wald ins Landesinnere. Ohne anzuhalten, nicht einmal um die Tiere zu tränken, verließ er die Stadt, noch immer lächelnd und grüßend. Die Erwachsenen tuschelten und schimpften, weil er nicht einmal auf ein Bier geblieben war, um Geschichten aus der Ferne zu erzählen. Mit verbittertem Gesicht dann murmelten sie, dass der Orden der Drachenritter Trollfurt vergessen habe.
»Schlimme Zeiten brechen an«,
brabbelte der weißhaarige Kona an, der nur noch einen einzigen Zahn im Mund hatte und jeden Herbst das Ende der Stadt kommen sah, an gewitterdunklen, stürmischen Abenden gar das Ende der Welt. Doch Ben war dies alles egal, er hatte einen Drachen gesehen. Lachend lief er nach Hause, stürmte das kleine Haus am linken Flussufer, in dem er mit seiner Mutter lebte, und rief, »Mama, ich will Drachenreiter werden, ich...«
»Wo warst du?«
unterbrach sie ihn scharf.
»Du bist krank!«
Eine Strähne war dem ausgeblichenen Haarband entkommen und hing ihr ins ausgemergelte Gesicht, mit den blassen, schmalen Lippen. Eine dünne Schicht Mehl bedeckte ihre bloßen Arme und auch auf dem abgetragenen, ehemals nachtblauen Rock waren Flecken aus staubigem Weiß zu erkennen.
André Wiesle liest aus dem Mystery-Roman Wolfsfluch, dem dritten Teil der Trilogie, die Chroniken des Hagen von Stein, erschienen im Jahr 2008 im Heine Verlag.
Interludium. Ein Held wird geboren. Anno Domini 1394, in dem König Wenzel von seinem Vetter Jobst von Mähren gefangen gesetzt wird, Karl der VI. Alle Juden aus Frankreich vertreiben lässt, Pietro de Luna als Gegenpapst Benedikt der 13. die Nachfolge von Clemens dem 7. antritt, Konstantinopel von den Osmanen belagert wird und die Visionärin Dorothea von Montau in Marienwerder stirbt. Bredelin stand am Wehrgang der Burg Eichelberg, trommelte auf das schneebedeckte Geländer und versuchte die schmerzhaften Schreie seiner Frau aus der Kemenate nicht zu beachten. Bis auf den Schmied, der immer wieder einmal nach draußen kam, um Hufeisen im Schnee zu löschen, lag der Hof der Burg verwaist. »Wo bleibt sie?« fragte er den dunkler werdenden Himmel und die grauen, schweren Wolken darin. »Wo zum Teufel bleibt sie?« Etwas Hartes traf ihn unvermittelt am Hinterkopf. Er wirbelte herum, die Hand am Schwert, den pochenden Kopf geduckt und zum Sprung bereit. Er spürte, wie seine Wangenknochen bereits auseinanderstrebten, bei ihm stets das Erste, was sich verwandelte, fühlte das Leder des Schwertgriffes knirschen, weil das Innere seiner Hand rau und wulstig wurde.
»Bredelin von Stein, du sollst verdammt nochmal nicht fluchen«, forderte die Alte vom Wald.
Sie setzte den knorrigen Stab wieder ab und fuhr fort.
»Außerdem bin ich ja da.«
Bredelin atmete tief durch, zwang den Wolf wieder in den lauernden Schlaf in seinem Innern, richtete sich auf. »Wo kam die Hagre her? Über den Hof ist sie nicht gegangen.«
»Ich bin die Wand hochgelaufen wie eine Spinne«,
sagte die Alte und ahmte mit den dürren, behaarten Fingern die Beine eines solches Tiers nach. Bredelin unterdrückte ein Schaudern und ein weiteres, als ihm aufging, dass sie seine Gedanken gelesen hatte. Mit nicht ganz fester Stimme sagte er, »Sie ist in der Kemenate«, und erntete dafür einen spöttischen Blick der Alten.
»Wirklich?« fragte sie hämisch. »Ich dachte, das wäre eine andere Frau, die sich da die Seele aus dem Leib schreit, als steche man sie ab.«
Die Alte zog den Riemen ihrer großen Tuchtasche zurecht und ordnete in aller Seelenruhe die zahlreichen Kleider und Wamse, die sie übereinander trug. »Es ist bald soweit«, sagte Bredelin drängend. Er wollte sie nicht verärgern, aber seine Frau lag nun schon seit Stunden in den Wehen. Es war wirklich keine Zeit mehr, der Eitelkeit zu huldigen, zumal dies bei einer so verschrumpelten, gebeugten, alten Frau ohnehin vergebene Liebesmühe war. Er wich einem weiteren Hieb des Stockes aus. Doch als er triumphierend lächelte, trat sie ihm mit der Hacke auf den Spann seines Fußes. Er stöhnte auf und öffnete den Mund für einen Fluch, aber die Hagre hob mahnend einen Finger und fragte,
»Willst du noch einen?«
Dabei drohte sie mit dem Stab, wandte sich aber dann um und ging in den Palast hinein. Bredelin folgte ihr auf dem Fuße, doch sie drehte sich zu ihm um.
»Was wird das denn?«
»Ich will dabei sein«, verlangte er.
»Damit du im Weg rumstehen und mir erzählen kannst, wie ich meine Arbeit zu tun habe?«
fragte die Alte. »Nein, aber meine Frau braucht...«
»Pappalapapp«,
fuhr sie ihm über den Mund. »Deine Frau braucht erfahrene Mütter um sich, die ihr die Angst und die Schmerzen nehmen und Zuversicht geben.
Keinen aufgeregten Mann, der wie ein eingesperrter Wolf hin und her läuft und alle naselang dumme Fragen stellt. Geh in den Speisesaal und sauf, wie es sich für einen echten Ehemann gehört.«
»Aber...«
»Ich lasse dich rufen, wenn es soweit ist«,
verkündete sie und schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Bredelin stand eine Weile davor, drauf und dran, den Befehl der Alten zu ignorieren. Als seine Frau einen besonders kläglichen Schrei ausstieß, hob er die Hand, um den Türring zu umfassen. Seine Finger zitterten wie Espenlaub. »Vielleicht hat sie recht«, dachte er. »So wäre er seiner Frau sicher keine Hilfe.« Aber er würde sich auch nicht betrinken, nicht einmal in den Saal hinabgehen. Er würde hier warten, um direkt nach der Geburt zur Stelle zu sein. Also zog er den Wappenrock enger um sich und wartete darauf, dass sein Kind endlich geboren wurde. Die Hagra hatte gesagt, es würde einen Sohn, doch vielleicht hatte sie ihm auch nur falsche Hoffnungen machen wollen. Die Alte spielte gern grausame Scherze. Er trat wieder an das Geländer und blickte in den leichten Schneefall, der eingesetzt hatte. Ein Sohn. Ein Stammhalter, der den Namen von Stein weiterführen würde und vielleicht ja auch den Segen in sich trug. Bredelins Herz hüpfte vor Aufregung bei diesem Gedanken. Das Blut war stark in seiner Familie, und doch war er der einzige von 6 Brüdern, der Gottes Geschenk erhalten hatte. Er dachte daran, wie er seinem Sohn das Kämpfen und Reiten, das Jagen und die Minne beibringen würde, wie sie Seite an Seite zur Ehre des Königs und des Herrn in die Schlacht reiten und Ruhm über den Familiennamen bringen würden. Er erinnerte sich daran, wie sein Vater ihn mit Nadeln und eisigem Wasser, mit Schlägen und Beschimpfungen traktiert hatte, bis er sich zum ersten Mal verwandelte. Es muss einen anderen Weg geben, dachte er, denn das wollte er seinem Sohn nicht antun müssen.
Christoph Hardebusch liest aus dem nautischen Fantasy-Roman »Unter schwarzen Segeln«, dem 2. Teil der Sturmwelten-Trilogie, der 2009 im Heine Verlag erschien.
Der Regen prasselte so laut auf das gewachste Leinenverdeck der Droschke, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen konnte. Nicht, dass es notwendig gewesen wäre, etwas zu verstehen, denn weder er noch sein Gegenüber sprachen. Roxane Hedin, außer Giacinto und seiner Echse, die einzige in der Kutsche, wich seinen Blicken standhaft aus, und ihre Miene war verschlossen und abweisend, wenn sie überhaupt einmal zu ihm herübersah. Die Straßen waren uneben, und immer wieder wurden sie durchgeschüttelt, wenn ein Rad in ein tiefes Loch schlug. Erfolglos versuchte Giacinto, der Situation etwas Gutes abzugewinnen. Sein Gegenüber verhielt sich, als sei er nicht mehr als eine zufällige Wegbekanntschaft. Immer wieder fanden Tropfen den Weg in das Innere der Droschke, sodass er sich mittlerweile fühlte wie ein begossener Hund. Und ihr Ziel war der Sitz des Admirals der Sturmwelt, der sicherlich keine besonderen Sympathien für hiskadische Kapitäne hegte. Vor allem, wenn sie es mit den strengen Gesetzen der Thanes nicht allzu genau nahmen. Nein, alles in allem ist die Situation nicht gut. Nach einer durch den Regen mühseligen Fahrt hielt das Gespann schließlich vor einer weißen Villa mit strengen Formen, wo in Geronai und Tescadi derzeit verspielte Strukturen und üppige Verzierungen in Mode waren, hatten die Thanes eine Vorliebe für den geraden, schnörkellosen Stil der späteren Epochen des Imperiums. Selbst hier in der exotischen und kaum gezähmten Sturmwelt wirkten die Gebäude wie direkt aus Leuden importiert. Und nicht nur die Gebäude, stellte Giacinto fest, als ihnen ein überaus korrekt gekleideter Offizier der thänerischen Marine entgegeneilte, um ihnen die Tür zu öffnen. »Der Admiral erwartet Sie bereits«, erklärte der Mann würdevoll, während Regenwasser zu beiden Seiten aus seinem Zweispitz lief. »Vertreten Sie Kapitän Hafel, Thay?« »Ich werde hier Bericht erstatten«, erwiderte Roxane steif und salutierte. Die Finger ihrer anderen Hand umklammerten eine lederne Dokumentenmappe so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Kommandierende Kapitänin Roxane Hedin, zu Ihren Diensten, Thay.« »Sie ist nervös«, erkannte Giacinto endlich, und sie versucht es, hinter all dem Salutieren und den Ritualen der Marine zu verstecken. »Dann folgen Sie mir bitte, Thay«, entgegnete der Offizier, ohne mit der Wimper zu zucken, obwohl er durch den Regen in seinem Hut wirkte wie ein deplatziertes Wasserspiel. Für Giacinto, der sowohl die komplexen Umgangsformen am hiskadischen Hof kannte, als auch die rauen Sitten in den Tavernas seines Landes, war diese Förmlichkeit eine unwillkommene Erinnerung an vergangene Zeiten. Aber es blieb ihm keine Zeit, lange darüber nachzudenken, denn sie wurden in die Villa geführt, durch lange Gänge, in denen Gemälde von Männern und Frauen in Uniformen hingen. Die Einrichtung war ansonsten ebenso schlicht wie das Äußere des Gebäudes, zumindest nach kontinentalem Maßstab. Dunkles Holz herrschte überall vor und auch die Stofftapeten waren in gedeckten Tönen gehalten. Vermutlich faulen in der hiesigen Luftfeuchtigkeit alle 2 Jahre die ganzen Tapeten von den Wänden, dachte Giacinto mit einer gewissen Boshaftigkeit. Mit 2 schnellen Schritten holte der junge Hiskadi zu Roxane auf, die bereits vorausgegangen war, und flüsterte ihr aus dem Mundwinkel zu, »Was genau soll ich eigentlich sagen?« Sie blickte starr geradeaus, als sie antwortete. »Am besten schweigen Sie so lange, bis man das Wort an Sie richtet. Ansonsten beantworten Sie einfach alle Fragen wahrheitsgemäß, falls der Admiral Ihnen überhaupt welche stellt.« Obwohl Giacinto fest entschlossen war, auf gar keinen Fall alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten, nickte er. »Und bei der Einheit, können Sie nicht dieses verdammte Viech von der Schulter nehmen? Man könnte meinen, wir seien im Zirkus.« Unwillkürlich zuckte Giacinto zusammen. Aber das Wesen auf seiner Schulter rührte sich nicht, obwohl es wach war und aufmerksam das Geschehen aus seinen goldenen Augen beobachte. »Ich fürchte, das ist nicht möglich«, erklärte er. »Ich bitte euch um Verzeihung, Messera, aber Sinos wird unleidlich, wenn ich ihn herunternehme.« »Schon gut«, erwiderte die Offizierin und wedelte unbestimmt mit der Hand. »Es wird wohl ohnehin keinen Unterschied machen.« Bevor Giacinto fragen konnte, wobei es denn keinen Unterschied geben sollte, hielt ihr Führer an und klopfte an das dunkle Holz einer Tür. Höflich wartete er 1-2 Sekunden, dann öffnete er sie und wies mit der Linken in den Raum. »Kommandierende Kapitänin Roxane Hedin und«, verkündete er, als Roxane und Giacinto an ihm vorbeitraten. »Doch keine höfischen Sitten«, feixte Giacinto. »Du hättest gleich zu Beginn nach meinem Namen fragen sollen.«
Bernhard Hennen liest aus dem Fantasy-Roman »Elfenlied« aus der Reihe »Die Elfen«, erschienen im Jahr 2009 im Heine Verlag.
Gandas Geschichte. An meine frühe Kindheit vermag ich mich kaum zu erinnern. Ich weiß, dass meine Mutter gern reiste. Ich sehe noch ihr Lieblingskleid vor mir, bunt und mit Perlen bestickt, sowie die Tasche, die sie stets über der Schulter trug. Sie schmückte ihren Finger mit einem Ring aus sich windenden Schlangen, den ich als Kind abwechselnd schrecklich oder faszinierend fand. So sehr ich mich jedoch anstrenge, kann ich mir das Gesicht meiner Mutter beim besten Willen nicht mehr ins Gedächtnis rufen. Ihre Stimme habe ich allerdings nicht vergessen. Sie war warm und freundlich. Wohin wir auch reisten, Mutter schien immer rastlos zu bleiben. Nirgends verweilten wir länger als ein paar Tage. Sie war eine meisterhafte Diebin. Hunger kannte ich als Kind keinen, aber die Angst vor dem Dunkel jenseits der Alpenpfade, über die sie mich so oft trug, hat sich tief in meine Seele gefressen. Dieses Gefühl, belauert zu werden. Ich bin dankbar für das geisterhafte Licht, das hier in den Kristallen der Höhlenwände flackert, der Höhle, in der ich gefangen bin. Dabei zerbreche ich mir nicht den Kopf, welchen Ursprung es haben mag. Ich bin einfach nur dankbar. Es vertreibt das Dunkel und erlaubt mir, diese Zeilen niederzuschreiben. Meine Mutter zeigte mir die schönsten Orte dieser Welt, wie das melancholische Vahankalyt, in dem in den 28 Jahren zwischen zwei Königswahlen nur einige Holde und die Winkerkrabben aus den Mangroven leben. Ich besuchte die Elfenstädte, die tief in den Bergen der Snaivamark und Karandamons liegen. Ich war Zeuge, wie die Kentauren mit ihren Herden durch das verschneite Windland ziehen, bin in Reilime gewesen, bevor die Trolle es heimsuchten und als die Stadt noch so reich war, dass selbst die Bettler Silberschalen besaßen. Ich sah den Frühlingsnebel über den verwunschenen Seen Arkadiens und die Fürstengräber der Lamassu, in denen dieses seltsame Volk seine Herrscher lebendig einmauert, wenn ihre Zeit gekommen ist. Es sollten Jahre vergehen, bis ich begriff, warum meine Mutter so viel reiste und wie meisterlich sie mich getäuscht hatte. Und nicht nur mich. Ich wünschte, ich hätte sie besser gekannt. Wenn ich jetzt an sie zurückdenke, habe ich das Gefühl, als läge ein heimtückischer Fluch auf mir. Ich sehe wieder ihr Kleid vor Augen und ganz deutlich höre ich noch die letzten Worte, die sie zu mir sagte. Ich bin kurz Wasser holen. Ich weiß, ich habe sie danach noch einmal gesehen, denn ich erinnere mich daran, wie ihre Tasche zwischen leuchtend roten Mohnblüten am Ufer eines Baches lag. Das Kästchen mit den Intarsien aus Pferdezähnen, das einmal darin gesteckt hatte, war verschwunden. Meine Mutter muss neben der Tasche gelegen haben, im Schatten des Felsens, der an einen kauernden Bären gemahnte. Ich glaube, ich habe sehr lange gewartet, bis ich zum Bach ging. Sie hatte mir stets eingeschärft, mich zu verstecken und keinen Laut von mir zu geben, wenn sie nicht bei mir war. Ihrem Mörder scheine ich egal gewesen zu sein, anders kann ich mir nicht erklären, dass ich verschont blieb. Was ich danach tat, ich weiß es nicht. Meine Erinnerung daran ist vollkommen erloschen. Ich muss wohl hinaus ins weite Grasland gelaufen sein. In späteren Jahren habe ich manches Mal versucht, den Ort wiederzufinden, an dem meine Mutter starb. Ich wollte von ihr Abschied nehmen, wollte Gewissheit haben, hatte sich jemand ihrer erbarmt und sie begraben oder ihren Leichnam verbrannt? Wurde sie zum Fraß der Wildtiere? Den Bach mit den Mohnblüten am Ufer, dem Birkenhain und dem markanten Felsen habe ich nie wiedergefunden.